Liebe Schwester, wir möchten heute weitergehen, da wo wir letztes Mal angefangen hatten, beim Leben Daniels. Das ist heute der zweite Teil dazu. Ich denke, manche waren vielleicht nicht da, manche haben schon wieder manches vergessen. Wie immer, ein kurzer Rückblick auf den ersten Teil. Daniel, der bei den Propheten steht. In den ersten Kapiteln denkt man noch, warum soll der ein Prophet gewesen sein? Heute geht es uns um die ersten Kapitel, die ein Abgriff aus seinem Leben sind, wo wir vieles über ihn erfahren. Wir hatten uns beim letzten Mal viel mit Geschichte beschäftigt. In welcher Zeit war das? Daniel, der als junger Mann, als sehr junger Mann, nach Babylon geführt wurde aus Jerusalem vom babylonischen König Nebukadnezar. Wir hatten uns damit beschäftigt, dass es die erste Wegführung war, die es gab. Das war das erste Mal, als der Nebukadnezar in Jerusalem war. Jerusalem wurde von Nebukadnezar dreimal angegriffen, dreimal belagert. Daniel war Teil der ersten Wegführung. Da hatte der Nebukadnezar nur einen Teil der Tempelschätze mitgenommen, hatte auch nur manche verschleppt. Und einmal kam es 7 Jahre, nachdem Daniel weggeführt wurde, nochmal zu einer Belagerung. Und 19 Jahre nach Daniels Wegführung wurde Jerusalem dann komplett von Nebukadnezar zerstört. Lange belagert und dann dem Erdboden gleichgemacht und ganz Jerusalem weggeführt. Der Nebukadnezar hatte zwischendrin mehrmals Könige installiert, so seine eigenen kleinen Satellitenherrscher, welche die er bestimmt hat. Und die haben es aber geschafft, sich mehrmals gegen ihn aufzulehnen, obwohl sie von den Propheten Gottes mehrmals davor gewarnt wurden. Es wurde auch dem Volk Israel lange vorhergesagt, was kommen würde, dass Jerusalem zerstört werden würde. Es war sogar schon klar, wie lang diese Wegführung am Ende dauern sollte. Man kann das sehr gut nachlesen. Viele Propheten sprechen davon. Ich habe viel in allen möglichen Propheten davon gefunden. Daniels Wegführung war im Jahr 605 vor Christus. Das kann man sehr gut nachvollziehen, auch historisch. Babylon ist sehr gut historisch belegt. Es wurde vieles ausgegraben davon. Es gibt auch Keilschriften, es gibt viele Schriften von den Babyloniern selbst. Man kann sogar gut nachvollziehen, dass dort Juden gewesen sein müssen. Das erkennt man da an Namen, die dort mit ausgegraben wurden. Unser Text handelt von Daniel und von drei anderen jungen Männern, die auch genannt werden, die weggeführt wurden aus Jerusalem. Und die waren Teil einer babylonischen Taktik. Einer Taktik, die dieses Volk, diese Weltmacht angewandt hat, um Völker zu unterdrücken, um sie sich untertan zu machen. Man hat die Eliten abgezogen, junge, formbare Männer, die, besonders geeignet dafür waren. Die wurden weggeführt nach Babylon und die haben eine richtige Gehirnwäsche da erhalten. Die wurden einmal richtig in die Spur gebracht und dann sollten die in der Lage sein, ihr eigenes Volk auch ein Stück in Schach zu halten. Die sollten einfach auf der eigenen Seite sein. Und wir haben uns das letzte Mal angeschaut. Auch davon kann man einen Eindruck bekommen, wie Babylon ausgesehen hat. Es gibt in Berlin auf der Museumsinsel das Pergamon-Museum, wo Teile dieser Ausgrabungen ausgestellt sind, wo man ein großes Tor sieht, wo man einen Teil dieser Stadtmauer sieht. Die war glasiert, riesengroß, viele, viele Meter hoch. Und da haben wir uns vorgestellt, wie diese vier jungen Männer da reingekommen sind und auf einmal im Zentrum der Macht waren. Wie ihnen gesagt wurde, ihr seid Elite, ihr gehört dazu. Aus euch kann was werden. Und ich möchte nochmal die ersten 7 Verse auslesen, Daniel 1, wo das uns nochmal klar wird, wo kommen die her und was wurde mit ihnen gemacht. Im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer, ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Michael und Achaja. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belsazar, Hanania Schadrach, Michael Mesach und Asaja Abednego. Das war der erste Schritt, das war das, was wir beim letzten Mal angeschaut hatten. Und wir erkennen sehr gut diese Taktik. Da wurde also der oberste der Kämmerer, oder auch man könnte auch sagen oberster der Eunuchen, wenn man das wörtlich übersetzt, also der oberste der Staatsbeamten, der die Oberhand hatte über alle Beamten da beim Nebukadnezar, der oberste Kämmerer wurde losgeschickt. Der hatte jetzt den Auftrag, so den Elite-Nachwuchs rauszufiltern. Wir haben gelesen, was da alles für Anforderungen waren, also die sollten perfekt sein. Top geeignet, noch jung, formbar. Und die durften nach Babylon. Und die kamen jetzt aus der belagerten Stadt Jerusalem. So eine Belagerung war damals, glaube ich, richtig, richtig heftig. Da gab es nichts zu essen, da war es dreckig, da war es schmutzig. Und daher kamen die jetzt nach Babylon, kamen in diese wunderschöne Stadt, ins Zentrum der damaligen Macht. In eine Stadt, die unglaublich schön war. Ja, wir kennen die hängenden Gärten von Babylon, die sind zur Zeit Nebukadnezars entstanden. Es gab da riesige Türme, man kann das sich mal anschauen, im Internet kann man da gut nachlesen, was da ausgegraben wurde. Da gab es eine riesige Prachtstraße durch Babylon, wo die so große Zeremonien gemacht haben. Jetzt stellen wir uns die vor, man schätzt, dass die so 14 bis höchstens 20 Jahre alt waren und aus Jerusalem kommen die jetzt da rein. Sehen diese Stadt und bekommen gesagt, ihr könnt die Ratgeber des Königs werden. Wir lernen euch alles, ihr seid Elite. Aber das war ja nicht alles. So ein paar kleine Kompromisse müsst ihr dafür schon eingehen. Also ihr bekommt ja jedermann andere Namen. Und wenn man sich die Namen anschaut, dann steckt dahinter schon Taktik, weil ihre Namen hatten alle einen Bezug zum Gott Israels und die Namen, die sie neu bekommen hatten, hatten alle einen Bezug zu babylonischen Gottheiten. Siehst also, die sollten schon entwurzelt werden. Entwurzeln von ihrer alten Heimat, die sollten in richtig gute, ordentliche Babylonier umgewandelt werden, um dann dort dienen zu können und Aufgaben wahrzunehmen. Die waren also zum einen keine so richtigen Gefangenen, weil sie absolut privilegiert waren. Wir lesen, sie sollten das essen und trinken, was der König selbst essen, isst und trinkt. Aber die waren jeder Menge Gefahren ausgeliefert. Ja. Es gab so viele Einflüsse und es war lange nicht alles so schön, wie das ihnen vielleicht suggeriert wurde. Ziel der ganzen Aktion war, wie gesagt, die Entfremdung ihrer Heimat, auch die Entfremdung ihrer eigenen Gottheit. Aber die sollten für die Aufgabe letztendlich gewappnet sein, ein Ratgeber zu werden oder Aufgaben zu bekommen. Aber manche von denen wurden dann auch teilweise zurückgeschickt. Die sollten einfach merken, ja, ihr seid auf der richtigen Seite der Macht und die richtige Seite der Macht ist bei uns hier in Babylon. Und wenn man sich diese Gefahr vor Augen hält, wird auch klar, warum Babylon in der Bibel noch so oft erwähnt wird. Babylon als die große Hure, Babylon als eine Gefahr, der wir alle ausgesetzt sind. Und wenn wir uns das überlegen, dann ist die Welt, in der wir hier leben, diese Wohlstandswelt, die westliche Wohlstandswelt, die ist Babylon. Und das ist ziemlich offensichtlich. Es wird einfach versucht, mit jede Menge Schönheit, mit, ja, geh ein paar Kompromisse ein und aus dir kann richtig was werden. Damit wird versucht, Menschen, die Gott nachfolgen, ihrem Gott zu entfremden. Und dem sind wir ausgeliefert. Dem sind wir alle ausgeliefert. Und wir hatten beim letzten Mal aber auch schon gelesen, dass das jetzt auch keine Lösung sein kann, zu sagen, oh, das ist alles so gefährlich um mich herum. Am besten ist, ich gehe irgendwo in den Wald und kaufe mir eine kleine Lichtung und ziehe mich zurück, dann habe ich mit dem ganzen bösen Babylon nichts mehr zu tun und dann geht es mir gut. Ich habe beim letzten Mal einen Brief vorgelesen, ich kann euch nur empfehlen, den auch zu lesen, den Jeremia geschrieben hat, den Menschen in der Verschleppung, wo er gesagt hat, nein, das ist nicht eure Aufgabe. Ihr sollt Gärten pflanzen, ihr sollt heiraten, ihr sollt euch Häuser bauen, ihr sollt Kinder bekommen, ihr sollt leben in Babylon, Aber ihr sollt euch natürlich richtig und gut verhalten. Und wo auch gesagt wird, diese Zeit ist irgendwann vorbei und irgendwann werdet ihr davon befreit. Auch das gut auf uns zu übertragen. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie Daniel und seine Freunde, ich weiß nicht, ob die Freunde waren, auf jeden Fall seine Gefährten, sagen wir mal, seine Gefährten, wie die sich verhalten haben, wie die es geschafft haben, in Babylon zu überleben, wie die es geschafft haben, sauber zu bleiben. Ich sag mal, sauber bleiben. Und der erste Punkt, der geht in Vers 8 los und ich möchte ihn überschreiben mit ein reines Herz. Ich lese ab Daniel 1 ab Vers 8 und möchte das Kapitel jetzt zu Ende lesen. Also, gerade haben wir gelesen, die sollten alles bekommen, was der König isst und trinkt und haben die neuen Namen bekommen. Und dann lesen wir ein Schlüsselvers. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen, jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirke. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaja gesetzt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Und nach den 10 Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre feine Speise und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Okay, ich lasse es erstmal dabei. Das ist die Geschichte. Das ist der Bericht davon, der erste Schritt, was wir über die lesen, was in Babylon passiert ist. Und im ersten Moment denkt man, was für eine Nebensächlichkeit. Ich meine, die sind da allen möglichen Gefahren ausgesetzt. Und dann geht es um Essen und um Trinken. Und ich denke, wer irgendwo in der Gemeinde oder im biblischen irgendwo groß geworden ist, der hat diese Geschichte in der Kinderstunde schon ein paar Mal gehört. Das ist so eine schöne Geschichte, wo man sagt, ja, der will das nicht, dann macht er es nicht, dann gibt Gott ihm recht und alles ist gut. Super. Klasse. Und dann können wir ja zur nächsten Geschichte gehen. Ich will es mal so ganz, ganz grob zusammenfassen. Aber das wird dem Ganzen gar nicht gerecht. Wenn man sich wirklich damit beschäftigt, was wir das letzte Mal gemacht haben, was war das für eine Situation, dann bekommt das Ganze ein viel größeres Gewicht. Das war nicht einfach mal, dass der gesagt hat, ach nee, ich will das jetzt nicht essen und trinken. Der Daniel, der hat sich mächtig weit aus dem Fenster rausgelehnt mit dem, was er da gemacht hat. Der hat es richtig drauf angelegt und das merkt man an mehreren kleinen Stellen. Das Wichtige ist, dass er sich in seinem Herzen vornimmt, sich nicht zu verunreinigen. Er will sich also nicht beschmutzen mit irgendwas, er will sein Herz sauber halten. Interessant ist ja, dass wir nicht lesen, dass er irgendwo gegen den neuen Namen da vorgeht. Das scheint für ihn irgendwie eine Äußerlichkeit zu sein. Aber wenn es an sein Herz geht, da hat er sich vorgenommen, mein Herz will ich reinhalten. Dieser Teenager da, der ins Zentrum der Macht kommt, der sagt jetzt, nein, bei diesem Essen, da ist eine Grenze für mich erreicht. Da kann ich nicht mitmachen. Und wie wir lesen, ist das ja gar nicht so einfach gewesen. Der konnte ja jetzt nicht einfach mal sagen, ja, dann esse ich eben nichts. Oder das sieht mir auch nicht so aus, als war das so ein Buffet, wo jeder sich raussuchen konnte, was er will, sondern zu diesem Komplettpaket mit Sprache lernen, mit allen möglichen Weisheiten, Künsten und so weiter. Da hat wohl auch dazu gehört, dass die auch körperlich voll im Saft stehen sollten. Und wenn man das so liest, denkt man doch eigentlich, Mensch, Daniel, jetzt übertreib's doch mal nicht. Hast du denn nicht wichtigere Probleme als jetzt Essen und Trinken? Warum machst du ausgerechnet deshalb jetzt denn hier irgendwo eine Welle? Pass doch lieber auf, dass du dich religiös irgendwo nicht verunreinigst oder dass du irgendwie den nicht so einen blöden Namen kriegst mit so einem anderen Gott drin oder sowas. Aber das war ihm wichtig, genau an der Stelle. Warum? Naja, wir können es gar nicht so genau sagen. Es gibt ein paar Sachen, die sein könnten, warum das ausgerechnet das Anliegen war. Lesen wir nicht im Text, man könnte aber, es liegt nahe, dass die wahrscheinlich nicht nur die von Gott als rein genannten Tiere gegessen haben. Ich vermute, die haben alles gegessen, was es irgendwo gab, was sie essen wollten. Wobei wir ja wissen, dass im Gesetz Moses einige Tiere als unrein erklärt waren, die sie nicht essen sollten. Es kann auch sehr gut sein, dass die anders geschlachtet haben, als es laut dem Gesetz Moses gemacht werden sollte. Und es ist auch anzunehmen, dass sie das ihren Gottheiten geweiht haben, dieses Fleisch, dass die da irgendwo gesagt haben, ja, zu Ehren dieses und dieses Gottes schlachten wir hier irgendwas und essen das. Das sind so ein paar Gründe, die einem einfallen, warum er das vielleicht nicht essen wollte. Fakt ist, es lag ihm absolut auf dem Herzen. Und was ihm auf dem Herzen lag, was ihm wichtig geworden war, das hat dieser junge Mann auch angegriffen. Und da ist er aktiv geworden. Da hat er nicht gesagt, ja, was soll denn ich, armer kleiner Junge, hier machen? Ich bin hier so alleine und ich habe doch gar keine Chance, jetzt esse ich es halt. Nein, der geht zu diesem Mann, zu diesem Kämmerer, zu dem Obersten und bringt sein Anliegen vor. Und wenn wir seine Antwort genau anschauen, dann merken wir, dass das keine Kleinigkeit war, die der Daniel da gefordert hat. Die Antwort war, also zunächst einmal sehen wir diesen Segen und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem Obersten der Kämmerer. Also es war schon eine Segnung Gottes, es war schon Gnade, dass Daniel das überhaupt vorbringen konnte, dieses Anliegen. Und dass der ihm auch noch gesagt hat, ja, also ich habe ja eigentlich gar kein Problem damit, aber was sagt er dazu? Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Und das kann bis zum wortwörtlich gemeinten Kopf verwirkt gehen. Wenn wir nachher lesen, was der Nebukadnezar manchmal veranstaltet hat, ihr müsst euch vorstellen, das war der uneingeschränkte Herrscher, der hat alles bestimmen können. Und der Kämmerer, der hat Angst davor, dass wenn die ein bisschen blasser aussehen als die anderen, dass er dann den Kopf kürzer gemacht wird. Oder dass er seine Aufgabe verliert. Oder dass das schreckliche Konsequenzen für ihn hat. Ihr müsst euch überlegen, sowas gibt es gar nicht. Solche Herrscher, wie der da einer war, sowas gibt es heute nicht mehr. So ein gibt es weit und breit nicht. Es gibt vielleicht ab und zu mal so irgendwelche Diktatoren, die das im Kleinen ausleben, aber der Nebukadnezar, der war in einem riesigen Weltreich, war der Größte. Im größten Weltreich der damaligen Zeit. Und wenn der mit dem Finger geschnipst hat, dann haben die alles machen müssen. Wir sehen das an ein paar Stellen nachher, da hat dem irgendwas nicht gepasst und da hat er gesagt, und jetzt werden die alle umgebracht. Wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Man erkennt auch später, dass der sehr impulsiv oft gehandelt hat. Irgendwas ist passiert, es hat ihm nicht gepasst, da gab es eine riesige Konsequenz. Und davor hat dieser Kämmerer jetzt Angst. Und da kann man doch meinen, naja gut, der Daniel, dem war das vielleicht nicht so ganz klar, was das jetzt für den bedeutet. Er hat es ja jetzt versucht, dann kann er es jetzt bleiben lassen. Ist er doch frei von seiner Schuld. Ich meine, hat sein Bestes gegeben, aber der bleibt dran. Und wisst ihr, mir ist erst beim dritten oder vierten Mal lesen aufgefallen, dass der die zweite Anfrage gar nicht direkt an den Kämmerer stellt, sondern da steht, dass er jetzt zu dem Aufseher geht, den der Kämmerer wieder über ihn eingesetzt hat. Und da erkennen wir schon, dass der also nicht so schlecht ausgewählt wurde. Er muss wohl schon ein bisschen Ideen dabei gehabt haben, denn er versucht jetzt eine Stelle tiefer bei dem Aufseher, den dieser Kämmerer eingesetzt hat, und schlägt da einfach einen Probelauf vor und sagt, 10 Tage lang lass es uns versuchen und dann schauen wir uns an, was passiert. Nebenbei ist ja eigentlich ganz interessant, dass die Babylonier anscheinend der Meinung waren, dass man von Gemüse und Wasser Mangelerscheinungen kriegt, dass das keine so geeignete Art der Ernährung ist, weil sonst hätte der die Angst gar nicht gehabt. Also das ist jetzt zwar nur eine Nebensache, aber die Bibel erwähnt das ja wie so eine Art Wunder, sage ich mal. Von Gemüse und Wasser sahen die am Ende besser aus als die anderen. Denn wenn das normal wäre, dann würde es die Bibel, glaube ich, nicht erwähnen. Fakt ist, dass das funktioniert. Dieser Aufseher macht diesen Probelauf. Das hat er wahrscheinlich als eine Gefahr gesehen, die man noch aushalten kann. Nach 10 Tagen kann man dann schnell gegensteuern. Und nach 10 Tagen sahen die tatsächlich viel besser aus als die anderen. Und dann hat er gesagt, okay, dann hat er ihnen nur noch Wasser und Gemüse gegeben und die feine Speise und den Wein, so lesen wir es, weggenommen. Und wenn wir jetzt da anfangen, Schlüsse draus zu ziehen, dann müssen wir da aufpassen. Man könnte da draus auch leicht falsche Schlüsse ziehen. Den ersten falschen Schluss, das wäre der, dass man zum Beispiel sagen könnte, ja, jetzt wissen wir es, wir sollten alle nur Wasser und Gemüse essen, dann haben wir alle Gottes Segen. Ist natürlich Quatsch, ja. Das ist absoluter Quatsch. Nicht mal der Daniel selbst hat es dauerhaft so beibehalten. Wir lesen in Daniel 10 nachher zum Beispiel, dass er da einführt, Daniel 10, Vers 2, er hatte eine Fastenzeit und er schreibt dann selbst, in jenen Tagen trauerte ich Daniel 3 Wochen lang, ich aß keine leckere Speise und Fleisch und Wein kam nicht über meine Lippen. Das heißt also, selbst der Daniel hat es nicht dauerhaft oder sein Leben lang gelebt oder gesagt, ja, das ist jetzt die Erkenntnis, die ich habe in Babylon, da kannst du durchhalten, wenn du nur Wasser und Gemüse isst, dann passt alles. Der hat später selbst wieder Wein getrunken, der hat feine Speise gegessen, der hat Fleisch gegessen, das hat er alles gemacht. Das heißt also, wir müssen uns ja die Frage stellen, warum hat er an der Stelle verzichtet und warum hat Gott es denn gesegnet? Weil das sehen wir ja, Gott hat es gesegnet, die sahen besser aus, die haben das machen dürfen und es steht in der Bibel, das steht ja da, weil es einen Sinn hat. Und ich denke, das liegt auf der Hand, weil Gott das Herz dieses Mannes angeschaut hat, dieses jungen Mannes. Und Daniel lag es auf dem Herzen, sich nicht zu verunreinigen. Und er hat das, was ihm auf dem Herzen lag, auch gemacht. Auch gegen Widerstände, auch wenn es schwer war. Und wisst ihr, ich kann euch nicht mal sagen, ob der Daniel rückblickend auch noch der Meinung war, dass das unbedingt notwendig war. Ob der rückwirkend gesagt hat, ja, das wäre ganz, ganz schrecklich gewesen, das Fleisch zu essen. Vielleicht gab es auch andere Sachen, die wichtig waren. Ich denke aber, was wir daraus lernen müssen oder können, ist, wenn dir etwas auf dem Herzen liegt, wenn dir etwas wichtig wird, wenn du dich mit etwas nicht verunreinigen sollst und du merkst es, wie Gott zu dir spricht, dann mach das. Dann geh da auch gegen Widerstände vor, dann halte dein Herz rein. Gott hat sich nicht geändert. Und ich denke, auch in unserem Leben kann es manchmal Dinge geben, die sind uns vielleicht zu einer Zeit ganz wichtig und die legt uns Gott aufs Herz und die sollen wir machen. Und die möchte Gott, dass wir uns reinhalten. Und später merken wir, ja, vielleicht ändert sich da auch unsere Erkenntnis ein Stück weit und wir merken, ja, eigentlich ist das vielleicht nicht Kern des Problems. Die Bibel befreit uns ja von dieser, also das Neue Testament befreit uns von dieser Gesetzlichkeit, zum Beispiel von diesen Speisevorschriften. Und trotzdem kann Gott uns manche Dinge manchmal aufs Herz legen. Und dann ist es wichtig, das, was wir aufs Herz gelegt bekommen, auch zu tun. Und wir sehen, wie Gott das segnet. Genauso ist es aber eine Gefahr, dass wir vielleicht andere etwas lächerlich machen oder dass wir sagen, ja, warum machst du denn so einen Quatsch? Das musst du doch gar nicht sein lassen. Weißt du, ich mache das nicht. Ich mache das und habe damit überhaupt kein Problem. Das kannst du doch auch machen. Aber auch das ist nicht immer richtig. Ja? Gott legt vielleicht doch jemandem was aufs Herz, was dir gar nicht so wichtig ist. Und da sollten wir aufpassen, darüber zu urteilen oder das schlecht zu machen oder ins Lächerliche zu ziehen. Vielleicht gab es damals auch irgendwelche Juden oder andere, die da weggesteppt wurden, die gesagt haben, Daniel, mach dich doch nicht lächerlich. Wegen dem Essen und dem Trinken, das kann ja doch gar nichts anhaben. Gott ist doch viel größer als alle die Götzen. Das, was auch das Neue Testament sagt, ja. Wo das Neue Testament, wo Jesus selber sagt, nicht das, was in deinen Mund reinkommt, verunreinigt dich, sondern das, was rauskommt. Aber Daniel hatte das auf dem Herzen. Das war vielleicht sein jugendlicher Glaube, das war vielleicht seine Überzeugung und er hat es gemacht. Auch gegen Widerstände. Und das ist das Erste, was wir lernen. Wir können in Babylon überleben, wenn wir unser Herz nicht verunreinigen wollen. Das ist eine Sache, die ist was ganz Aktives. Es ist erstmal überhaupt der Wunsch zu sagen, nein, ich mache nicht alles mit. Nicht alles, was da kommt, mache ich einfach mit und sage, ja, ich bin so klein, was soll ich denn schon allein in Babylon anrichten, sondern dass ich sage, das wird mir aufs Herz gelegt, ich muss es tun. Und ich denke, da hat jeder andere Stellen, wo er gefährdet ist, und da wird auch jedem vielleicht etwas anderes aufs Herz gelegt. Das kann in meinen Augen so weit gehen, dass jemandem etwas Sünde sein kann, was jemand anderem das nicht wäre, etwas zu tun. Wir haben unterschiedliche Gewissen, wir haben unterschiedliche Gefährdungsbereiche und jeder muss wissen, wo seine Grenzen sind und dann müssen wir da auch aktiv werden. Und bitte, wenn wir diese Geschichte lesen, dann halten wir uns doch bitte vor Augen, der war wirklich in einer Situation, wo das nicht einfach war. Ja? Wir sagen oft, ja, ich würde ja, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Und der Daniel, der hatte wirklich eine schwere Situation, in der er war. Und die waren echt auf sich alleine gestellt an der Stelle. Und wir merken, das wird hier gesegnet. Aber auch aus diesem Segen, das sehen wir auch bei Daniel, können wir kein Gesetz machen, dass wir sagen, ja, immer wenn ich was mache, was in Gottes Sinne ist, dann wird alles gesegnet, dann läuft alles ganz glatt. Das stimmt auch nicht. Wir sehen nachher beim Daniel auch noch, der ist in die Löwengrube gefallen. Wo haben die den geschmissen nachher? Weil er dasselbe getan hat, weil er sein Herz nicht verunreinigen wollte. Aber hier an der Stelle wird es gesegnet. Und wir sehen, wie Gott diesen Plan hat, Daniel an die Stelle zu bringen, an die er nachher kommt. Und wie auch das ein Teil davon wird. Gott segnet es, dass die vier ein reines Herz haben wollen. Aber das führt noch zu viel mehr als zu diesem Segen, dass sie jetzt besser ausgesehen haben, denn sie bekommen, das ist der nächste Punkt, ganz außergewöhnliches Verständnis und Weisheit. Ich lese jetzt nochmal weiter, ab Vers 17. Und Gott gab diesen vier jungen Männern Erkenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaja gleichgekommen wäre, und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des König Kyrus. Dieser Wunsch, ein reines Herz zu haben, war einer der Punkte, der dazu geführt hat, dass sie zu dem wurden, was sie wurden. Und die haben eine ganz außergewöhnliche Richtung eingeschlagen. Die haben Kenntnis, Verständnis bekommen. Die wurden gesegnet in dem, was sie gemacht haben. Und die kamen letztendlich dann vor den König nach ihrer Zeit. Im ersten Kapitel hatten wir das gelesen. Das waren 3 Jahre angesetzt für die Ausbildung. Und danach kamen sie vor den König und der hat das gemerkt. Und wir lesen dieses Zeugnis, dass sie ganz außergewöhnlich da reagiert haben. Dass sie weit voraus waren den anderen Elite-Schülern, sage ich mal. In allen Angelegenheiten. Und wir sehen jetzt, wo der Schritt von dem Kleinen, von diesem Essen und Trinken hin zum Großen geht. Wie diese kleine Treue dazu geführt hat, dass sie auch große Verantwortung bekommen haben. Und wir lesen aber auch noch ein paar andere Dinge hier raus. Ja? Zum einen muss das ja scheinbar dann auch schon so eine Art, ich sag mal, Konkurrenz gewesen sein, was dann unter diesen Absolventen der Elite-Uni da passiert ist. Wir sehen also, die wurden alle getestet und bekamen dann verschiedene Aufgaben. Und wir erkennen auch, wie der Nebukadnezar damit umgegangen ist. Der hatte einen riesigen Stab an Beratern und anscheinend hatte der also nicht nur die super Ratgeber, Sonst hätten ihm ja ein oder zwei gereicht vielleicht, sondern der hatte ein riesiges Heer davon, die auch alle ein Stück weit in Konkurrenz standen. Über das ganze Land hat er versucht, da Weisheit zu bündeln. Aber ich habe mich schon gefragt, warum so viele? Ja, wir lesen, was denn ihr Problem war und was nochmal ein zusätzliches Problem für die vier neuen Ratgeber des Königs war. Denn das wurden sie ja letztendlich. Die wurden aus Jerusalem nach 3 Jahren zu Ratgebern des Königs. Gott hatte auf einmal Sprachrohre in Babylon am Zentrum der Macht. Der hatte 4 Männer da, die nach seinem Willen gelebt haben. Und ihre Konkurrenz, das lesen wir in Vers 20, sie erfand sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager. Ja, das sind nicht einfach nur irgendwelche Ratgeber, das sind so okkulte Ratgeber sind das. Die haben irgendwelche fremden Götter gefragt, die haben versucht, irgendwelche Träume zu deuten. Wahrsager, die haben so volles Programm. Das, was auch heute so unter Wahrsagerei unterwegs ist, das ist alles keine Erfindung der Neuzeit, das gab es alles schon. Das waren die Konkurrenten bei den Ratschlägen, das waren so okkulte oder auch so nach menschlichem Rat Männer, andere, die über das ganze Land verteilt waren. Wir lesen auch, dass diese Ausbildung überhaupt nicht automatisch dazu geführt hat, dass jeder, der die Ausbildung bekommen hat, auch gleich so eine Stelle bekommen hat da quasi, sondern die wurden ja erst noch erprobt vom König. Und wir sehen aber auch, dass der König hatte jetzt dann zwar gute Ratgeber, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man auch auf die hören muss. Die 4 waren also eine der Stimmen in Babylon. Gott hatte auch seine Stimme jetzt da, aber natürlich auch weiterhin alles andere, die ganzen Wahrsager und so weiter. Aber auch das macht es ja nicht leichter. Das hat es für die 4 sicherlich ein Stück weit noch schwerer gemacht. Ich stelle mir Babylon schon vor wie so ein Haifischbecken, ja, wo viele versucht haben, Einfluss zu nehmen auf den König, wo viele versucht haben, ihre Macht zu stärken. Wir lesen es auch beim Kämmerer, der auch gedacht hat, Mensch, ich kann meinen Job ganz schnell verlieren, wenn ich da jetzt dem nicht gefalle. Ja, vielleicht so ein Stück weit wie Großkonzern. Ja? Alle versuchen, ihrem Chef zu gefallen. Alle versuchen, ja, dem mache ich es recht und ja, da gehe ich auch mal Kompromisse ein und jeder hat auch noch so seine eigenen Ziele, will vielleicht auch noch ein bisschen aufsteigen und noch Karriere machen. So stelle ich mir das so ein bisschen vor, wie so war Babylon. Und nur weil du Absolvent des Führungsprogrammes warst du jetzt noch nicht da voll dabei. Und das macht es noch schwerer, ja? Das macht es noch schwerer, sich reinzuhalten. Das macht es noch schwerer, sich gut zu verhalten und da einen sauberen Weg zu gehen. Und ich glaube, das sind auch Gefahren, denen wir ausgesetzt sind, ja? Im Beruf zum Beispiel, ja? Wo das auch so ist. Ja, du kannst vielleicht noch mehr werden oder könntest noch mehr werden, wenn du das nicht ganz sauber machst alles, wenn du auch mal ein bisschen mit lügst, wenn du auch mal Wege gehst, die nicht so gut sind. Ja, aber ich meine, ist doch gut, dann hast du vielleicht mehr zu sagen, dann kannst du besseren Einfluss nehmen. Das könnten so Argumente sein, wie man sich das vielleicht schönredet. Aber bitte, lasst uns das nicht schönreden. Und noch eine Gefahr für die war natürlich auch so eine Selbstüberschätzung, so eine Überheblichkeit. Ja? Ich meine, die wussten selber, dass wer in die Eliteausbildung kam, der war halt schön, der war begabt, der war jung, der war besonders gebildet, der war besonders gelehrt. Und auch noch von seiner Abstammung königlich, wie wir gelesen haben. Und jetzt hat er auch noch das Programm bestanden, ist noch ganz weit vorne dabei. Und ganz schnell geht es los und ganz schnell fängt man an, ganz schnell fängt der Mensch an zu denken, Mann, ich bin schon ganz schön toll, oder? Hab schon ganz schön drauf. Und das, wenn das die Konsequenz von Gottes Segen ist, dass wir denken, dass wir ganz schön toll sind, dann geht es schief. Dann hat Babylon schon erreicht, was es wollte. Dann ist die Gefahr Babylons voll bei uns. Dann hat sie voll zugeschlagen. Denn letzten Endes will Babylon immer erreichen, dass wir unserem Gott entfremdet werden, dass uns andere Dinge wichtig werden. Damit können wir uns ganz schnell belügen und gefährliche Zustände schönreden. Jetzt waren diese 4 Männer ja außergewöhnlich in ihrer Weisheit. Das waren richtig gute Ratgeber. Jetzt habe ich gedacht, für mich so, das kann es doch nicht sein. Ich meine, wenn ich das jetzt so gelesen habe, dann klingt das alles ganz toll. Ich meine, die hatten perfekte Voraussetzungen, ja, diese 4 Leute, ich habe die ja schon nicht, weißt du. Die sind natürlich perfekt, da hat alles gestimmt von Anfang bis Ende. Dann haben sie sich auch noch perfekt verhalten und dann hat Gott sie auch noch an die Stelle gesetzt. Das ist ja schön, das zu lesen, dann sind die ganz tolle Ratgeber geworden. Aber was hat das mit mir zu tun? Und ganz schnell fangen wir an, uns vielleicht den Zustand schön zu reden und reden uns raus damit, dass wir sagen, ja, die hatten halt tolle Voraussetzungen, Gott hat denen die Begabung geschenkt und deswegen konnten die tolle Ratgeber werden. Deswegen hatten die Weisheit. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, schön, haben wir eine Geschichte gehört mal wieder. Und dann gehen wir heim und das war's. Und ich habe aber gemerkt, auch beim weiteren Studium von Daniel, das kann es nicht sein und das ist es auch nicht. Und die Bibel spricht auch nie davon, dass Weisheit oder die Fähigkeit, ein guter Ratgeber zu sein, eine Begabung ist oder irgendwas, was der eine eben geschenkt bekommt und der andere eben nicht. Das stimmt nicht. Davon spricht die Bibel nicht. Und deswegen möchte ich mit euch noch einen Vers lesen, der für mich ein Schlüsselvers geworden ist für dieses Buch. Ich möchte da vorgreifen ein Stück. Aber da sehen wir etwas, was Daniel ausgezeichnet hat und was uns noch deutlicher zeigt, warum der Daniel das geworden ist oder der geworden ist, der er am Ende war. Ich möchte mit euch einen Vers lesen aus Daniel 10. Daniel 10, Vers 12. Ich möchte euch bitten, da genau zuzuhören, denn für mich ist es an der Stelle total persönlich geworden. Das ist der Vers, der mich beim Daniel am meisten umgehauen hat, als ich überlegt habe, wie kann ich das auf mich anwenden. Und zwar hat Daniel da eine göttliche Erscheinung, das muss man davor sagen. Gott hat eine göttliche Erscheinung und sieht da einen Mann und der Mann spricht dann mit ihm und er sagt zu ihm Folgendes: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen, um deiner Worte willen. Und Daniel bekommt dann danach große Weissagungen über die Zukunft, viele Einblicke in Zukünftiges, von denen heute noch manches nicht erfüllt ist, von denen man aber auch manches ganz klar als erfüllt sehen kann. Aber, ich lese es nochmal, denn vom ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, warum mich der Vers am meisten getroffen hat. Wie gesagt, Daniel 1 war für mich immer noch so, ich lese es und ja, ganz toll, Mann, ist der toll und ich werde es nie erreichen. Aber hier sehen wir Dinge, die Daniel selbst gemacht hat. Das ist wie so eine Art Anleitung dazu, verständigt zu werden. Und das sind Dinge, die kann jeder von uns tun. Da ist gar nichts dabei, wo man jetzt sagt, da hat der eine die Begabung und der andere nicht. Oder ja, wie soll ich denn da hinkommen? Sondern das sind eigentlich drei Schritte genannt. Drei Schritte und eine große Verheißung dazu. Und schon der erste Schritt, das war eigentlich der, der mich am meisten erschrocken hat. Da steht, denn vom ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen. Das heißt, der Schritt 1, die Dinge zu verstehen, Gott zu verstehen, Gottes Willen zu verstehen. Schritt 1 ist erstmal, das überhaupt zu wollen. Erstmal dein Herz darauf auszurichten und zu sagen, ja, ich will verstehen, wer Gott ist. Ich will verstehen, was Gott will. Ich will verstehen, wo Gott in meinem Leben ist. Ich will das überhaupt. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich meistens schon der Haupthinderungsgrund bei mir. Wie oft will ich denn das wirklich? Oder ist das wirklich was mein Leben ausmacht, dass ich sage, ja, ich will Gott verstehen, ich will Verständnis haben? Ist das nicht der Punkt, wo es schon am meisten hakt? Bei mir ist es vielleicht bei euch auch manchmal so. Wir alle kennen solche Phasen, wo Bibellesen vielleicht nur absolut Routine ist, wo das Buchstaben überfliegen ist. Wo man sagt, ja, ich weiß, ich müsste es ja eigentlich machen, ich sollte eigentlich viel mehr Bibel lesen. Ich lese es und ich verstehe nichts. Das sind Buchstabenansammlungen. Ich lese irgendwas, das ist vielleicht eine Erzählung oder ein Bericht, aber ich verstehe nichts dran. Und dann gibt es Zeiten, da merkt man, wie man Hunger danach hat, wie man das will, wie man mehr verstehen möchte. Und dieser Hunger, wenn man den einmal hat, denkt man, boah, das ist doch ein Zustand, boah,
den muss ich irgendwie behalten. Das ist unglaublich. Gott spricht zu mir. Ich erkenne Dinge, ich verstehe Dinge. Und wie schnell ist das dann wieder weg? Es ist ja auch viel einfacher irgendwo zu sagen, ja, mein Level, das ich erreicht habe, das ist eigentlich schon echt gut. Ich habe das meiste verstanden. Ich habe überall schon mal was davon gehört. Das, was ich jetzt weiß, eigentlich reicht mir das. Das ist doch eigentlich schon echt gut. Und ich meine, wenn ich irgendwas wissen will, kann ich ja auch andere fragen. Es gibt ja welche so Überflieger. Es gibt welche, die hat Gott halt besonders begabt, da drin Verständnis zu haben. Und die frage ich dann einfach. Da kriege ich das schon vorgekaut. Muss ich mich nicht so anstrengen. Die portionieren mir das schön und dann passt es. Und dann fangen wir da an, vielleicht uns einen Zustand schön zu reden, den Gott gar nicht so vorgesehen hat. Gott möchte, dass wir alle verständig sind. Gott möchte alle, dass wir die Bibel kennen. Gott möchte, dass wir alle gute Ratgeber sind an der Stelle, wo wir hingestellt sind. Es gab ja nicht nur die in Babylon. Wir alle stehen irgendwo im Leben und sind gefordert, gute Ratgeber zu sein, da, wo an uns Probleme herangetragen werden, wo vielleicht unser Chef was von uns will, wo Menschen um uns herum etwas wollen. Und spätestens, wenn wir nur noch alleine dastehen und gefragt werden, dann nützt es uns eben nichts, wenn wir 5 kennen, die Frage bestimmt beantworten könnten, aber ich weiß es gerade nicht, tut mir leid. Gott möchte, dass wir alle ein Herz haben, das erstmal darauf ausgerichtet ist, zu verstehen. Erstmal müssen wir ja überhaupt verstehen wollen. Und ich muss mich fragen und auch euch fragen, willst du verstehen? Der Daniel wollte das. Er hat sein Herz darauf gerichtet, zu verstehen. Und dann ging das weiter. Es gibt einen zweiten Schritt. An dem Tag, als du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen. Schritt 2. Schritt 2 ist zu erkennen, wer ist Gott und wer bin ich. Wie viel weiß ich und wie groß ist Gottes Weisheit? Wie groß ist Gottes Größe und wie viel davon habe ich denn überhaupt verstanden? Kann ich denn Gott überhaupt irgendwas erzählen? Und der Daniel, der war trotz seiner Stellung und der hat ja nachher unglaubliche Positionen drin gehabt. Der war 2. Mann im Staat, der hat die ganze Provinz Babel verwaltet, aber dieser Mann war demütig vor Gott. Vielleicht nicht mal immer vor allen Menschen. Aber der war demütig vor Gott. Der hatte das richtige Verhältnis zu Gott. Und dieses eine Kapitel, wo wir dann von Daniel lesen, das wird irgendwann noch drankommen. Kapitel 9, wo er für sein Volk betet, wo er erkennt, wo er steht. Das ist so ein Punkt, wo wir seine Demut erkennen. Und das ist der zweite Punkt, dass wir uns auch klar machen, dass alles, was wir hier wissen, auch Stückwerk ist, dass wir nur einen Bruchteil verstanden haben, dass Gott viel größer ist als das, was wir gerade von ihm wissen. Das ist ja etwas, was wir dazu brauchen, um Verständnis zu bekommen. Und Gott möchte uns ja gerne mehr davon zeigen. Aber das scheitert fast immer an uns, weil wir eben doch denken, wir sind wer und wir haben schon ganz viel verstanden. Und es gibt ja ganz viele, die wissen viel weniger als ich, also so schlecht bin ich ja gar nicht. Aber das ist nicht der Punkt, wo Gott uns haben möchte. Und noch etwas lesen wir. Da steht, an dem Tag, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Sind deine Worte erhört worden? Was heißt es? Der Daniel hatte nicht nur die Herzenshaltung, der hat sich nicht nur gedemütigt, sondern der hat auch zu Gott geredet. Der hat Gott gesagt, bitte zeig mir das, bitte gib mir Verständnis, bitte zeig du mir die Dinge über die Zukunft, bitte sprich du zu mir. Der hat gebetet, der hat darum gerungen, der hat gefastet, wie wir vorhin gelesen haben. Der hat es vorbereitet, das war ihm so ein ernsthaftes Anliegen, dass er das auch vor Gott gebracht hat, dass er darum gebeten hat, bitte Gott, zeig mir. Und da habe ich mich auch gefragt, wann habe ich das letzte Mal gefragt? Im schlimmsten Fall nur manchmal vor der Predigt, ja. Aber das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Du musst Gott auch fragen. Gott möchte gefragt werden. Klar weiß er schon immer, ohne dass wir es sagen, was wir brauchen. Aber Gott möchte gefragt werden. Und überleg mal, wann du das letzte Mal gefragt hast, Gott, bitte zeig mir, bitte gib mir Verständnis, bitte zeig du mir dein Wort oder bitte mach du mir klar, was du mir jetzt sagen möchtest. Ich habe aus diesen Texten einiges gelernt über Daniel und ich habe gemerkt, es gibt Dinge, mit denen können wir selbst beeinflussen, ob wir gute Ratgeber werden. Und ich kann euch nur dazu ermutigen, macht das auch, versucht das, probiert das aus. Ich glaube, jeder hat schon mal gemerkt, dass das funktioniert, aber wir schlafen da drin einfach zu schnell wieder ein. Wir sind zu schnell wieder in Verhaltensmustern, wo wir irgendwo in einem Trott sind und wo das uns wieder unwichtig wird. Aber es ist ganz wichtig, dass es eine Herzenshaltung ist. Eine Herzenshaltung ist, reinbleiben zu wollen. Eine Herzenshaltung ist, verstehen zu wollen. Eine Herzenshaltung ist, ja, sich unter Gott zu stellen und zu sagen, du bist viel größer als ich. Und wisst ihr, was das Schönste daran ist? Und auch das ist was ich schon erlebt habe. Da drinnen steht, wie schnell das wirkt, wenn man das macht. Wie schnell das beim Daniel gewirkt hat. Beim Daniel steht drinnen, vom ersten Tag an, wo du das gemacht hast, bist du erhört worden. Da ist nicht eine Stunde vergangen. Das ist was, das funktioniert sofort. Wer das aufrichtig macht, wer aufrichtig verstehen möchte, wer sich demütigt, wer sich reinhalten möchte, der wird erleben, dass Gott zu ihm spricht. Vom ersten Tag an. Und der Daniel hat das erlebt und das könnt ihr alle erleben, das kann ich auch erleben. Und ich hoffe, dass wir das tatsächlich erleben können. Amen.